unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext schließt an die Predigt vom letzten Mal von mir und ist im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel. Die Verse 5 bis 7, aber wir möchten trotzdem, um das Ganze auch besser zu verstehen, ab Vers 1 noch einmal lesen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesu Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, manche von euch kennen vielleicht schon meinen Schwiegervater Bajo. Er ist Landwirt in Ostfriesland und er hat alles, was man für eine Landwirtschaft braucht. Er hat einen Hof, Haus, eine Scheune, einen Kuhstall, einen Traktor, einen Mähdrescher, einen Pflug und noch vieles mehr, was man so braucht, um das Land zu bestellen und Vieh zu versorgen. Bevor ich meine Frau kennengelernt habe und geheiratet habe, hätte ich mir nie vorstellen können, Landwirt zu werden. Warum auch? Ich habe ja auch kein Land, ich habe keinen Traktor, ich habe gar keine landwirtschaftlichen Gerätschaften. Ist alles sehr teuer und ich wäre nie auf die Idee gekommen. Aber jetzt bin ich durch meine Frau eben auch der Sohn von meinem Schwiegervater und habe auch Rechte eines Sohns. Und jetzt nehme ich einfach mal an, dass mein Schwager, der Hendrik, kein Interesse hätte, den Hof zu übernehmen. Was würde dann mein Schwiegervater wahrscheinlich machen? Er würde zu mir kommen und würde sagen, so, Gottfried, Elke, ihr kriegt jetzt den Hof. Ich vermache euch den Hof, ich vererbe euch den Hof. Und ich möchte, dass ihr ihn weiterführt. Ihr bekommt alles, was zum Hof gehört. Und dann könnte ich auch weiterhin die Familie von meinem Schwiegervater ernähren und auch ja, anderen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen. Dann plötzlich hätte ich nämlich einen Hof und hätte alles Nötige, was dazugehört. Alle Mittel, um einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Ich wäre Sohn und Erbe all dieser Dinge. Aber ich müsste noch lernen, wie ich diese Landwirtschaft führe. Wie ich das alles mache. Von selbst wird das ja nicht. Natürlich, mein Schwiegervater ist auch Meister der Landwirtschaft. Der war sogar in der Prüfungskommission, hat auch Gesellenprüfung abgenommen. Der könnte mir bestimmt viel beibringen, dass ich das alles weiß. Und dann müsste ich trotzdem selber noch anfangen zu arbeiten. Ich müsste den Traktor bedienen, ich müsste das Feld bestellen, ich müsste säen, pflügen und düngen, damit überhaupt etwas ja, wachsen kann auf dem Feld. Aber Natürlich, dabei gilt, ohne Gottes Segen und das Gedeihen, was er schenkt, ohne Sonne und Regen und vieles mehr, was dazugehört, würde noch längst nichts wachsen. Wie in diesem Beispiel von meinem Schwiegervater, dem Hof und von mir, so ungefähr ist es auch mit dem Gnadengeschenk Gottes an uns. An uns, seine Kinder, wir Christen. Und das will uns der Apostel Petrus in dem heutigen Predigtext neu vor Augen malen. Diesem heutigen Textabschnitt werden wir Christen nun dazu aufgefordert, etwas zu tun. Und zwar eifrig. Also das heißt, eifrig ist etwas sehr strebsam und fleißig zu tun. Und was wir dabei in den Versen 5 bis 7 gelesen haben, beschreibt Eigenschaften eines Christen, die er bildlich betrachtet wie eine Leiter hinaufsteigt. Immer höher und damit auch im Glauben wächst und voranschreitet. Deswegen heißt der Titel meiner heutigen Predigt auch die Leiter des Glaubens. Ich habe gestern, hieß der Titel noch anders, da war das die Eigenschaften der Glaubensleiter. Da hat mich Fabian zurückgeschrieben, wie das gemeint sei. Und dann ist mir erst selber aufgefallen, ich meine hier nicht die Männer in der Gemeinde, die uns im Glauben leiten, sondern hier ist wirklich die Stiege, die Holzstiege gemeint, die man hinaufsteigen kann. Und dazu möchte ich drei Gruppen von Eigenschaften betrachten, nämlich erstens den Charakter unseres Glaubens, zweitens die innere Einstellung unseres Glaubens und drittens das Verhältnis des Glaubens, des Gläubigen gegenüber Gott, zu Gott und den Menschen. Über diese Verse habe ich bisher immer schnell drüber gelesen. Es sind ja nur drei Verse, es ist so eine Aufzählung. Man versteht einige Wörter, man denkt sich was dabei, aber so richtig das zu durchdenken und zu begreifen, diese Mühe habe ich mir bisher noch nicht getan. Weiß nicht, vielleicht ging es einigen von euch bisher auch so. Heute haben wir die Gelegenheit, das endlich besser zu verstehen. Die Stufen und damit die Eigenschaften dieser Glaubensleiter befolgen nun eine bewundernswert logische Reihenfolge, wie wir noch sehen werden. Und daran kann man noch einmal neu erkennen, wie dieser ursprünglich gelernte Fischer und der sehr impulsive Mann und sehr oft ungestüme Jünger Simon von unserem Herrn Jesus Christus wunderbar zum Apostel Petrus ausgebildet wurde und wie der Heilige Geist ihn und seine Briefe inspiriert hat. Anhand allein von dieser wunderbaren Logik hier, wie das aufgebaut ist. Und ihr habt jetzt mich schon mehrfach davon reden hören, dass wir Christen etwas tun sollen, dass wir hier aufgefordert werden, fleißig zu sein. Mancher denkt jetzt vielleicht, was wird denn das jetzt? Kommt jetzt eine gesetzliche Predigt? Wir haben doch aber in der Lesung im Galaterbrief gehört, im 5. Kapitel, Vers 18, wo Paulus sagt, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und da habt ihr auch recht, wenn ihr so denkt. Wir können nichts dem Rettungswerk Christi hinzufügen. Rein gar nichts. Christus hat bereits alles für uns getan. Und das hat Petrus in den vorangegangenen Versen auch deutlich gemacht. Das haben wir in der letzten Predigt auch deutlich gehört, Ende Dezember. Und Petrus hat eben in den ersten vier Versen darüber geschrieben, was Christus für uns getan hat. Und das, was er uns bereits geschenkt hat, dass er uns mit Erkenntnis und besonderen Verheißungen bzw. Sonderrechten, habe ich sie da genannt, beschenkt hat. Petrus macht zuerst deutlich, dass wir durch Christus bereits erkannt haben, dass uns die Vergebung unserer Sünden, dass wir die Gotteskindschaft und der Beistand des Heiligen Geistes geschenkt wurden. Ja, Gott hat uns alle Mittel, die wir brauchen, um ein gottesfürchtiges Leben zu führen, bereits gegeben. Haben wir eben gerade auch nochmal gelesen. Und Petrus fordert jetzt keine Ungläubigen auf, die kein Verständnis für den Glauben haben und demnach, sagt die Schrift, geistlich tot sind, irgendetwas zu tun und zu handeln. Nein, das wäre ja sinnlos, wenn man einem Toten einen Arbeitsauftrag gebe. Das wäre auch überhaupt nicht dem Evangelium gemäß. Das Evangelium fordert uns als erstes nicht dazu auf, irgendetwas zu tun, sondern es zeigt uns auf, was Christus bereits für uns getan hat und womit er den Gläubigen beschenkt hat. Mein Schwiegervater müsste mir auch erstmal seinen Hof und alles, was dazugehört, schenken und vererben, bevor er mich dazu auffordern könnte, jetzt auch landwirtschaftlich tätig zu sein und den Hof alleine weiterzuführen, das Land zu bearbeiten. Petrus fordert hier also Christen auf, gemäß ihres Glaubens zu handeln. Christen. Und demnach die geschenkten Mittel zu gebrauchen, um die Glaubensfrüchte zu tragen. Aber er tut dies erst, nachdem er deutlich gemacht hat, dass Christus uns bereits alles geschenkt hat. All diese Mittel. Genauso wie es auch Paulus im Epheserbrief geschrieben hat, im ersten Kapitel, was wir in der Lesung gehört haben. Weil wir den gleichen kostbaren Glauben wie der Apostel Petrus empfangen haben und die anderen Apostel. Und weil wir alles, was zum Leben und Wandel in Gottesfurcht geschenkt bekommen haben, aufgrund der kostbaren Verheißungen, weil Gottes Kraft und Geist auch jetzt in uns wohnt und uns der göttlichen Natur teilhaftig werden lässt, genau deshalb bittet uns der Apostel Petrus nun, dass wir allen Eifer, ja allen Fleiß aufbringen, unserem Glauben die Tugend hinzuzufügen, in unserem Glauben die Tugend darzubringen und so weiter und so fort. Es ist also nicht so, dass wir uns, dass wir von uns aus so handeln sollen, sondern dass Gott uns zum Handeln befähigt. Dabei fügen wir jedoch nichts, ich wiederhole das noch einmal, wir fügen nichts dem Heil, das Christus erworben hat, hinzu. Wir verbessern auch nicht die Qualität dieses Heils, was Christus für uns erwirkt hat. Die Glaubensleiter, die Petrus nun beschrieb, beginnt logischerweise mit dem Glauben und endet mit der Liebe, welche ja im 1. Korinther Vers 13 und auch Kolosserbrief Kapitel 3 Vers 14 die vollkommenste Eigenschaft eines Christen ist. Petrus spricht davon, dass wir allen Eifer bzw. Fleiß aufbringen und im Glauben die Tugend und Erkenntnis und so weiter darreichen, wie es hier Schlachter übersetzt hat. Das Wort darreichen steht im Griechischen im Imperativ. Imperativ ist die Aufforderung, ein Befehl. Und dieses Wort darreichen, das wurde im damaligen Theaterbusiness, im Theatergeschäft gebraucht. Denn da gab es gelegentlich reiche Menschen, reiche Männer, die mit vielen Mitteln ausgestattet waren und Geld hatten, und die konnten es sich leisten, ganz freiwillig den Chor des Theaters mit all dem, was der Chor zu dem Gesang, den er lieferte, noch brauchte, zu versorgen. Ja, mit den Kostümen, mit Essen, mit Getränk, mit allem, was eben so gebraucht wird. Und aus diesem kommt dieser Begriff des Darreichens. Das ist eine freiwillige Leistung, die man zu etwas hinzufügen soll. Und in dieser Weise sind wir Christen auch dazu aufgefordert, zu dem, was wir von Gott empfangen haben, in diesem Fall zum Glauben, mit allem Fleiß, den wir aufbringen können, die Tugend, die Erkenntnis und so weiter mit darzubringen. Wir sind hier wirklich angesprochen. Damit sind wir nun endlich bei der ersten Gruppe von Eigenschaften und beim ersten Punkt der Predigt angelangt, nämlich der Charakter unseres Glaubens. Darunter fasse ich die Tugend und die Erkenntnis, die wir nun betrachten wollen, die den Charakter, ja das Wesen unseres christlichen Glaubens aufzeigen, wie ich finde. Wir sollen unseren Glauben also mit Tugend darreichen, mit Tugend unterstützen. So bei dem Wort Tugend, was denkt ihr dabei? Bestimmt denken jetzt viele von euch, ja, Tugend, das ist etwas Gutes tun. Das kann verschiedene Ausrichtungen haben. Ein Philosophiestudent würde jetzt wahrscheinlich sofort an die Tugenden von Plato und Aristoteles denken, die darüber viel geschrieben haben. Und die vier Tugenden, Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit, und die drei werden umschlossen von der Weisheit beinhalten. Oder könnten es unsere gut bürgerlichen Tugenden sein, wie Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Sauberkeit und noch viele mehr? Ich denke nicht. Oder sind es hier die Tugenden im Sinne von Früchte des Glaubens, von denen wir in der Lesung gehört haben, wo Paulus im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22 geschrieben hat, die Liebe, die Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Aber was meint Petrus hier? Ist es das? Zunächst betrachten wir das Wort Tugend, müssen wir beachten, dass das Wort Tugend im Laufe der Zeit mehrfach eine Bedeutungswandlung durchgemacht hat. Ja, für einen Soldaten hat Tugend und tugendhaftes Leben etwa eine ganz andere Bedeutung als für eine Hausfrau. Und als nächstes sei zu beachten, dass hier von Tugend im Singular die Rede ist und nicht von Tugenden. Und als letztes und drittes passt es einfach nicht zusammen, dass Petrus hier von der Tugend spricht und dann weitere Tugenden, die für uns wie Tugenden wirken, nämlich Selbstbeherrschung und Ausharren, Enthaltsamkeit, Brüderlichkeit, Gottesfurcht, davon redet und vorher von der Tugend und da keine Unterstellung macht. Also, was haben wir unter dem Wort Tugend zu verstehen? Mit Tugend hatte Petrus etwas ganz anderes vor Augen, als wir bisher gehört haben und vielleicht denken. Petrus meint hier Tugend im Sinne von Energie, von Kraft, von moralischer Energie, von moralischer Kraft. Er meint damit also Aktivität und Seelenstärke. Und er will uns sagen, dass wir darauf achten sollen, dass unser Glaube lebendig und tatkräftig ist. Unser Glaube soll ein starker und tatkräftiger Glaube sein. Er soll nicht sanft und kraftlos und passiv sein. Hier sind wir gefragt, inwieweit lehnen wir uns denn manchmal zurück im Glauben und werden träge oder bewundern den Fleiß und das Engagement von anderen Christen, kommen aber nicht auf die Idee, selber tätig zu werden. Ich muss auch zugeben, dass es mir dass mir auch so geht. Wenn ich zum Beispiel im letzten Timotheus-Magazin an das Interview denke über Peter Schild, dann bewundere ich seinen Mut und seine Tatkraft, wie er missionarisch tätig ist in seiner Stadt, in der Fußgängerzone. Aber selber bin ich dennoch gehemmt. Ich komme nicht sofort auf die Idee, so, morgen gehe ich los und mache das auch. Gewiss, wir sind nicht alle zu Evangelisten berufen. Wir haben auch nicht alle die Fähigkeit, auf der Straße den Leuten das Evangelium auf die rechte Weise zu verkünden. Wir sind ja auch nicht alles irgendwie ausgebildete Theologen, dass wir allen Fragen Antwort geben könnten. Aber wir sollen uns auch nicht zurücklehnen in unserem Glauben. Unser Glaube soll vielmehr tatkräftig, kraftvoll und lebendig sein. Dann reichen wir in unserem Glauben die Tugend dar. Das meint das hier. Der Glaube soll aktiv sein. Petrus nennt als nächstes die Erkenntnis. Denn die Tugend, das heißt also die Energie, die Tatkraft, mit der wir unseren Glauben leben sollen und in die Tat umsetzen sollen, die soll mit Erkenntnis ausgerüstet sein. Und wieder sei gesagt, dass Petrus hier zu den Gläubigen spricht und daher nicht die Erkenntnis, die zum Glauben führt, gemeint ist. Mit Erkenntnis ist hier vielmehr das Denken an sich, die Einsicht, das Verständnis, das Bedenken einer Sache gemeint. Und mit Einsicht, die Einsicht soll also unsere Tatkraft beherrschen. Denken wir nur, wie Petrus eben oft ungestüm gehandelt hat. Er weiß ganz genau, wovon er spricht. Wenn er zum Beispiel Jesus davon abhalten wollte und ihn bei der Seite nahm und zu ihm sagte, das geschehe dir ja nicht, dass du ans Kreuz gehst und sterben musst. Oder als er im Garten Gethsemane einem Soldaten das Ohr abschlägt, was Jesus wiederum heilt. Petrus wusste, wovon er hier spricht. Es fehlte ihm bei aller Tatkraft im Glauben die nötige Selbstkontrolle und Bedachtsamkeit. Er wusste also, wovon er spricht, wenn er uns dazu auffordert, dass unsere Energie durch Einsicht und Verständnis kontrolliert und beherrscht werden soll. Und hier ist wieder diese von mir am Anfang genannte Logik zu sehen, dieser Aufzählung. Es kann eben nicht dabei bleiben, dass wir unseren Glauben einfach in die Tat umsetzen wollen, ohne unser Handeln zu bedenken. Blinder und unbedachter Eifer bringt nur falsche Glaubensaktivitäten hervor. Und die Geschichte von uns Christen und von der Kirche Christi ist leider nur voll von solchen Ereignissen. Wir sollten also tatkräftig und voll Energie unseren Glauben in die Tat umsetzen wollen, aber mit Einsicht und Bedacht darüber, wie und wo wir handeln und was wir reden und wie wir lehren sollen. Dann kommt Petrus erst zur nächsten Gruppe von Eigenschaften, den nächsten Leitersprossen des geistlichen Wachstums. Er spricht als nächstes von Selbstbeherrschung und standhaften Ausharren, was ich unter der inneren Einstellung unseres Glaubens zusammengefasst habe. Zweitens also die innere Einstellung unseres Glaubens. Petrus erwähnt hier zwar nur zwei Eigenschaften, man könnte denken, reicht das denn? Aber diese beiden Dinge beinhalten doch alles, was wir für die richtige innere Einstellung und für das geistliche Wachstum und den Kampf im Glauben brauchen, was notwendig dafür ist. Zunächst spricht Petrus da in Vers 6 davon, in der Erkenntnis, also in der Einsicht, die Selbstbeherrschung darzubringen. Selbstbeherrschung kann hier auch mit Enthaltsamkeit und Zucht übersetzt werden. Das griechische Wort für Enthaltsamkeit meint hier besonders auch die sexuelle Reinheit. Aber hier kann jegliche Versuchung gemeint sein. Denn trotz unseres Glaubens und der Kraft Gottes in uns und der geistlichen Wiedergeburt und der göttlichen Natur, der wir teilhaftig geworden sind, regt sich doch in uns täglich unser alter Adam, unser alter Mensch, der sündigt, der uns in uns regt und unsere Lüste und Wünsche immer wieder neu anfacht. Deshalb schrieb Paulus auch in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander. Und dazu kommt dann auch noch der Herr der Lüge, der Versucher, unser Feind, der Satan. Er lässt keine Gelegenheit aus, uns zu Fall zu bringen. Besonders wenn wir Christen im Werk für den Herrn, ein Werk für den Herrn tun. Oder wenn wir es gerade geschafft haben, erfolgreich gegen die Sünde zu bestehen. Gerade dann ist der Teufel bemüht, uns durch Schmeicheleien wieder zu verführen und zu Fall zu bringen. Ich habe das schon oft erlebt. Da ist man in einem Hochgefühl des geistlichen Erfolges und allzu schnell erliegt man wieder den alten Lüsten und Leidenschaften, direkt im Anschluss, 5 Minuten später. Und genau deshalb sind wir Christen aufgefordert, uns ganz bewusst vorzunehmen, uns in die Zucht zu nehmen, uns selbst zu beherrschen. Enthaltsamkeit gegenüber jeglichen Versuchungen, die uns zur Sünde führen, immer mehr einzuüben, zu üben und zu üben. Dabei erinnere ich noch einmal, das können wir nur, weil wir von Christus mit der Kraft zu einem gottesfürchtigen Lebenswandel ausgestattet wurden. Und auch wenn uns unser alter Mensch und der Teufel immer wieder zur Sünde verführt, so sind wir Christen doch dazu aufgefordert, das uns Mögliche zu tun, wenn wir auch immer wieder fallen. Deshalb sollen wir uns in der Einsicht und der Erleuchtung im Glauben, soweit es uns möglich ist, gegenüber den Versuchungen selbst beherrschen. Und dazu gehört wiederum logischerweise, dass wir diese Selbstbeherrschung ausdauernd fortführen, geduldig darin sind, standhaft ausharren darin. Das heißt also, dass wir geduldig sein sollen, wenn innere und äußere Versuchungen auf uns einwirken. Und wir uns eben nicht nur für die nächsten 5 Minuten vornehmen, standhaft zu sein. In Verbindung mit der Einsicht heißt das nämlich auch, dass ich darüber nachdenke, wie ich mich dann am besten vor Versuchungen schütze, damit ich ihr nicht so leicht erliege. Das heißt ganz praktisch, nehmen wir jetzt die Fastenzeit, in der wir noch leben. Manche von euch fasten vielleicht. Und dann ist es doch unklug, wenn ich mir abends noch die Chips und das Bier oder so auf den Tisch stelle. Und dann sage ich, naja, ich bin hier standhaft im Ausharren. Oder wenn ich mit Freunden zum All-You-Can-Eat gehe beim Chinesen und das Buffet vor mir habe und sage, ja, ich mache nur einen Teller. Ich sage, ganz gewiss, ich esse dann nur einen Teller, ja, richtig. Aber es ist auch eine Zeitfrage. Wie lange stürmen diese Reize und diese Versuchungen auf mich ein? Nehme ich mir vor, ja, 5 Minuten halte ich es und wenn ich dann nicht, dann erliege ich eben der Sünde. Pech gehabt. Reiz, Einfluss war zu groß. Oder wenn du ein Problem hast mit der Nutzung des Internets, Pornografie, dann solltest du eben nicht nachts noch vorm Internet, vorm Computer sitzen und irgendwelche Dinge machen, ganz allein in deinem Zimmer. Bedenke das und schütze dich selbst davor, um besser standhaft sein zu können in der Enthaltsamkeit. Ja gut, das waren jetzt extreme Beispiele vielleicht. Aber was es auch ist bei euch ganz persönlich in eurem Leben, was eure individuellen Versuchungen sind, bedenkt schon im Vornherein, wie ihr euch davor schützen könnt, um nicht dieser Versuchung nach 5, nach 10, nach wie auch immer wie viele Minuten zu erliegen, sondern standhaft zu sein, damit du umso leichter Selbstbeherrschung üben kannst und du lange ausharren kannst. In der Selbstbeherrschung geduldig und standhaft auszuharren bedeutet auch, dass wir am Ziel festhalten sollen, an unserem Glauben, auch wenn Widerstand kommt, auch wenn Verfolgung kommt, auch bei Verspottung von Mitschülern oder Freunden über unseren Glauben, auch wenn wir irgendwie leiden, dass wir irgendwelches Leid, was wir in unserem Leben erfahren mögen, dass wir dennoch an dem Ziel, ja, mit einer Ewigkeitsperspektive, unser Leben bei Gott, dass wir daran festhalten. Das bedeutet auch, das gehört auch zum standhaften Ausharren. Und auch bei dieser Eigenschaft der inneren Einstellung, dem standhaften Ausharren eines Christen, weiß Petrus ganz genau, wovon er spricht. Und wie schnell man immer wieder trotzdem versagt. Denn schließlich war er es, der zu unserem Herrn gesagt hat, wenn sich auch alle an mir ärgern, ich will mich doch nie an dir ärgern. Und was hat er getan? Er hat kurze Zeit drauf Jesus dreimal verleugnet. Es bringt nichts, wenn wir große Versprechungen gegenüber Gott und anderen Menschen machen, die wir am Ende doch nicht einhalten können. Und die unsere Versprechungen nur beschämen und entehren. Vielmehr sollten wir Stück für Stück in aller Zurückhaltung, in aller Geduld, Selbstbeherrschung, geduldigem Ausharren üben, üben, üben. Unseren Glauben üben. Und so wachsen wir im Glauben. Wiederum mit dem klaren Bewusstsein dessen, dass wir von Gott schon alles geschenkt bekommen haben. Wenn ich mich nämlich fragen sollte, ob ich nicht einfach aufgeben sollte, weil ich doch sowieso immer wieder in die Sünde falle, dann ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass wir Gottes Kinder sind. Und dass uns nichts und niemand aus Gottes Hand reißen kann. Wir Christen gehen einem wunderbaren, einem ruhmvollen, einem ewigen Ende entgegen. Demgegenüber sich unsere Leidenszeit hier auf Erden sehr relativiert. Wenn auch Leid Leid ist, das brauchen wir nicht wegreden. Und es ist nicht schön. Darum lasst uns eben nicht müde werden und ausharren in der Selbstbeherrschung gegenüber den Versuchungen. Und ja, fragt vielleicht einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester, ob er oder sie euch im Gebet dabei unterstützen können. Oder ja, vielleicht sogar euer Rechenschaftspartner werden, die euch helfen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen und euch selbst besser zu beherrschen. Und nun hoffe ich, dass ihr auch noch für mich und den letzten Punkt der Predigt noch etwas Geduld aufbringt. Am Ende der Glaubensleiter kommen wir nämlich nun zur dritten Gruppe, die das Verhältnis des Gläubigen zu Gott und den Menschen beschreibt. Drittens, das Verhältnis des Gläubigen zu Gott und den Menschen. Darunter zähle ich die Gottesfurcht, die Bruderliebe und die Liebe. Und wiederum ist es eine vollkommen logische Reihenfolge, und vollkommen logisch, dass die Gottesfurcht an erster Stelle steht. Ja, genauso wie diejenigen, die heute vorher schon da waren, es von Ludwig im Katechismusunterricht gehört haben, dass der Gehorsam gegenüber den Eltern, die Gottesfurcht und der Gehorsam gegenüber Gott vorangeht. Und bei allen Beziehungen, die wir in unserer Familie, die wir zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern und sonst wem haben, und auch die Beziehungen, die wir als Glaubensgeschwister untereinander und auch zu anderen Menschen haben, muss die Beziehung zu Gott immer Vorrang haben. Wenn wir also in unserer inneren Einstellung im Glauben, wenn wir unsere innere Einstellung im Glauben überwachen und dabei im Geiste geduldig ausharren, dann sollten wir uns stets bewusst sein, dass alles, was wir tun, zur Ehre Gottes geschehen soll. Im Griechischen heißt es hier wörtlich von einem frommen Handeln. Frömmigkeit. Das heißt also, dass all unser Fleiß, den wir aufbringen, und die Tatkraft, die Einsicht, Verbindung mit Selbstbeherrschung und geduldigem Ausharren, womit wir unser Verhalten kultivieren, dass das an sich alles nicht das Ziel ist und dass das alles an sich auch keinen Wert vor Gott hat, wenn es nicht Gott im Zentrum hat. Wenn wir also unser Verhältnis zu unseren Glaubensgeschwistern und anderen Mitmenschen, wenn wir uns um dieses Verhältnis kümmern, denn die sind auch im Weiteren gemeint, sollen wir all unser Denken und Tun dabei auf Gott ausrichten. Zuerst geht es darum, Gott zu verherrlichen und seinen Ruhm zu verkünden. Und erst mit dieser Gottesfurcht können wir auf die richtige Art und Weise in Liebe an unsere Glaubensgeschwister denken. Was mit der Philadelphia hier, der Bruderliebe, gemeint ist. Der Apostel ermahnt uns also, Gott zu lieben und zu fürchten, aber auch unsere Geschwister. Aber wie schwer fällt uns das manchmal? Denn an unseren Glaubensgeschwistern legen wir oft einen sehr hohen Maßstab an, einen höheren als bei Ungläubigen. Und so passiert es schnell, dass wir ungeduldig und lieblos werden gegenüber unseren Glaubensgeschwistern, wenn wir bei Nichtchristen noch Geduld aufbringen würden. Wir sagen uns dann vielleicht, na, die können ja nicht anders. Die haben ja schließlich nicht den Heiligen Geist und Gottes Wort oder so dergleichen. Aber gerade unsere Glaubensgeschwister sollen wir nach Gott als nächstes lieben. Und das heißt auch, dass wir mit ihnen und ihren Schwächen geduldig sind und sie, wenn nicht anders möglich, in Liebe ertragen. Petrus hat diese Bruderliebe auch schon in seinem ersten Brief erwähnt, mit einer besonderen Verheißung. Da heißt es in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Was ist das für eine wunderbare Zusage? Die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern geht nun der Aufzählung von Petrus, der Liebe im Allgemeinen zu allen anderen Menschen, ja, der Nächstenliebe, direkt voran. Petrus schreibt zwar nicht direkt von Nächstenliebe im Weiteren, aber indem er die Liebe ganz allgemein, ohne Einschränkung, an das Ende seiner Aufzählung setzt und diese Liebe eine ganz gebundene Liebe vorausgeht, denn nämlich die Bruderliebe und auch die Gottesfurcht, können wir durchaus davon ausgehen, dass Petrus hier mit der Liebe, von der er am Ende spricht, die Nächstenliebe meint. Das griechische Wort für Liebe an dieser Stelle ist nämlich Agape. Die Agape ist eine selbstlose und barmherzige Liebe. Sie hat nichts zu tun mit der mit dem Ergos, mit einer körperlichen Lust oder eben mit der Bruderliebe, der freundschaftlichen Beziehung, die auf freundschaftliche Beziehung und Familie basiert. Sie steht am Ende der Glaubensleiter, denn wie ich es am Anfang schon gesagt habe, beginnt das Leben eines Christen immer mit dem Glauben, aber es endet immer mit der Ausübung der Liebe. Denn schließlich ist Gott selbst die Liebe und er ist allen Menschen gnädig. Jesus macht dies deutlich und nutzte auch das Wort Agape, als er seinen Jüngern Folgendes im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel in den Versen 44 und 45 sagte. Da heißt es: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich komme nun zum Schluss. Wie wir gesehen haben, fügte Petrus mit jeder neuen genannten Eigenschaft unseres christlichen Glaubens der vorangegangenen Eigenschaft etwas hinzu. Jede Eigenschaft hat zwar ihre eigene Bedeutung, aber gleichzeitig beeinflussen sie sich und unterstützen sie sich gegenseitig. Dabei ergibt die von Petrus angegebene Reihenfolge einen gut nachvollziehbaren logischen Sinn. Jede Einsicht trägt etwas Neues zu dem Gesamtbild des christlichen Lebens bei und bewirkt damit eine wunderbare Harmonie zwischen Glauben und dem glaubensgemäßen Handeln. Und wenn eines dieser Eigenschaften fehlt, ja, dann entsteht logischerweise Disharmonie im Glaubenswachstum. Und so wäre es auch mit dem anfangs von mir genannten Chor. Wenn die Stimmenverteilung im Chor nicht ausgewogen ist, dann klingt der Chor nicht schön. So ist es auch mit Medizin. Wenn die Mixtur der einzelnen Bestandteile in einer Tablette nicht richtig ausgewogen ist und wohl proportioniert wurde, dann kann die Medizin zum Gift werden. Dann macht sie vielleicht genau das Gegenteil von dem, was sie soll. Das Leben eines Christen kann daher auch nur in Harmonie sein, wenn alle Eigenschaften des christlichen Wachstums von uns berücksichtigt werden. Bei all dem können wir Gott immer wieder bitten, dass er uns zu unserem Wollen, was er uns schenkt, auch das Können schenken möge. Und vielleicht habt ihr heute Nachmittag noch Zeit und die Muße, euch das hohe Lied der Liebe im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, durchzulesen. Damit uns allen wieder neu vor Augen gemalt wird, was Liebe üben alles bedeutet. Wie facettenreich das ist. Amen.